Ich lese den Bibeltext vor. Es sind drei Teilen. Zuerst der erste Teil, Psalm 129. Und wie immer kann man den Text in den Handzetteln finden. Psalm 129, ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Oft hat man mich angefeindet von meiner Jugend an, so soll Israel sagen. Oft hat man mich angefeindet von Jugend an, aber keinem gelang es, mich zu überwältigen. Auf meinem Rücken haben die Feinde ihre Furchen gezogen, wie auf einem Acker. Ja, lange Furchen haben sie gezogen. Der Herr aber ist gerecht. Er hat die Stricke durchschnitten, mit denen die Gottlosen mich gebunden hielten. In Schande sollen sie fallen und den Rückzug antreten, sie alle, die Zion hassen. Es soll ihnen ergehen wie dem Gras auf den Dächern. Kaum sprießt es auf, da ist es schon wieder verdorrt. Kein Schnitter sammelt es auf, niemand bündelt es zu Garben. Und so ruft auch niemand, der vorübergeht, den Gruß: Der Herr segne euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn.
Danke, Katharina. Ja, seit zwei Wochen befinden wir uns mittlerweile auf Pilgerreise. Vielleicht erinnert ihr euch, wir schauen uns die Psalmen 120 bis 134 an. Und es sind Wallfahrtslieder, das heißt, es handelt sich um Psalmen, die vor 2.500 Jahren von Pilgern auf dem Weg hinauf nach Jerusalem gesungen wurden. Dreimal im Jahr ging es hinauf nach Jerusalem, um dort gemeinsam Feste in der Gegenwart Gottes in Jerusalem zu feiern. Vor zwei Wochen waren wir ganz auf den Weg konzentriert. Damals hatten wir es uns ein bisschen einfacher gemacht. Wir waren mit dem Auto unterwegs und es kam eine Schotterpiste. Vielleicht erinnert ihr euch, die drei Psalmen waren so etwas wie Fahrradtraining und Navi in einem. Sicheres Fahren bedeutet, den Blick auf Gott gerichtet zu haben und sich nicht durch nichts und niemanden davon ablenken zu lassen. Bei Gott finden wir Errettung, Orientierung und Sicherheit, gerade in schwierigen Phasen. Das war vor zwei Wochen. Dann haben wir uns letzte Woche unsere Gedanken in Richtung Jerusalem schweifen lassen. Jerusalem war eine einzige Baustelle. Jerusalem lag in Ruinen und die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft waren aufgerufen, daran mitzubauen. Aber letztendlich war es Gottes Projekt, Gottes Baustelle. Und weil es Gottes Projekt war, lag auch das Gelingen vollkommen in Gottes Händen. Und so haben wir gesehen, ist es auch mit dem Projekt Gottes heute, der weltweiten Gemeinde, die er baut, in der er uns gebrauchen will und bei der aber doch auch er allein das Gelingen schenkt. Was ist diese Woche dran? Diese Woche sind die Pilger dem Ziel ihrer Pilgerreise ziemlich nahe gekommen. Vielleicht sehen sie Jerusalem schon. Sie haben viel erlebt und erinnern sich einerseits an die Konflikte in der Vergangenheit. Konflikte, die sie allein mit Gottes Hilfe überstehen konnten. Sie sehen also einerseits die Konflikte, die hinter ihnen liegen. Andererseits tut sich ein innerer Konflikt auf, während sie sich Jerusalem nähern. Diese zwei Konflikte, die wollen wir uns heute anschauen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass die Psalmen heute in der Ich-Form formuliert sind. Es wird persönlich und ich denke, diese Psalmen wollen uns vor allem auch persönlich ansprechen. Wie gesagt, auch wenn diese Psalmen vor langer Zeit geschrieben wurden, dann ist diese Pilgerreise eben gerade ein Bild für unsere eigene Pilgerreise, das christliche Leben, wenn man so will, ins neue Jerusalem. Auch wir sind auf diesem Weg, wo wir bei Gott, in Gottes Gegenwart, für alle Ewigkeit leben dürfen. Jetzt aber zum ersten Psalm. Wie gesagt, persönliche Erfahrungen stehen im Zentrum, die aber doch von allen geteilt werden. Wir erkennen das an der Aufforderung in Vers 1, wenn ihr euch das auf dem Handzettel anschaut. Oft hat man mich angefeindet von meiner Jugend an. Erste Person Singular. So soll Israel sagen. Also wir sehen einerseits das Persönliche, einerseits ist das eine Erfahrung, die das ganze Volk gemeinsam hat. Oft hat man mich angefeindet von meiner Jugend an. Und das heißt, vielleicht haben nicht alle diese Anfeindungen erlebt, aber doch macht diese Erfahrung etwas vom Volk Gottes aus. Diese grausame Erfahrung in Vers 3 hat vielleicht nicht jeder gemacht. Auf meinem Rücken haben die Feinde ihre Furchen gezogen wie auf einem Acker. Ja, lange Furchen haben sie gezogen. Das war wohl Auspeitschen mit dabei. Ganz brutale Bilder hier. Und auch wenn wir es nicht selbst erlebt haben, dann ist die Aufforderung wohl, dass der Einzelne sich mit diesem Leid des Volkes identifiziert. Die Feindseligkeit, die hier angesprochen wird, ist auch nicht die Ausnahme. Sie kommt oft vor. Oft hat man mich angefeindet. Wir kennen den Grund nicht genau, aber wahrscheinlich haben die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft es mit Feinden im eigenen Land zu tun. Das sehen wir in Vers 5. Es geht um einen Rückzug, den die anderen antreten sollen. Alle, die Zion hassen, also es geht anscheinend um einen Konflikt, um diesen Wiederaufbau von Zion. Die Rückkehrer wollen die Stadt Jerusalem wieder aufbauen und die Feinde im Land lassen sie in aller Deutlichkeit erfahren, dass sie nicht willkommen sind. Es geht also wie in den vorherigen Psalmen auch nicht um persönliches Leiden, das wir alle mit der Zeit erfahren und das auch schmerzhaft ist und das in der Bibel auch angesprochen wird. Aber hier geht es um den Konflikt beim Wiederaufbau der Stadt. Es ist das Bauprojekt Gottes. Und der hier spricht in diesem Psalm, der hat dafür seinen Rücken hingehalten, der hat Demütigung und Schmerzen für diesen Aufbau in Kauf genommen. Das erfahren wir im Westen vielleicht eher selten. Wir werden im Normalfall höchstens schief angeschaut. Und das ist schon etwas sehr anderes als dieses schockierende Bild in Vers 2. Und dann kann es geschehen, dass man ein schlechtes Gewissen hat. Warum leide ich nicht, so wie es hier beschrieben wird? Aber das ist nicht, was der Psalm mir aussagt, sondern es geht um einen Aufruf zur Solidarität. So soll Israel sagen. Wir sollen uns mit dem Leiden der Christen identifizieren, die in anderen, weniger sicheren Teilen der Welt wohnen. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, oder vielleicht nehmen wir sogar an, dass wir es deshalb besser haben, weil wir diese Verfolgung nicht erfahren. Und es ist eine schwere Entscheidung, vielleicht schwerer, als man zu Anfang denken würde. Natürlich ist es gut, im Frieden zu leben. Ich preise den Herrn dafür, dass ich meine Kinder im Frieden in Deutschland aufziehen kann. Aber wenn ihr euch das hier anschaut, hier geschieht etwas Bemerkenswertes. Nämlich, dass der Psalmenschreiber sich eben trotz dieser demütigenden und schmerzhaften Erfahrungen trotzdem als Sieger fühlt. Sie haben ihn angefeindet, sie haben ihre Furchen ihre Spuren auf seinem Rücken hinterlassen, aber keinem gelang es, mich zu überwältigen. Es geht hier um einen, man könnte sagen, einen Veteran, der viel mitgemacht hat, der für den Aufbau der Stadt viel durchgestanden hat und der deshalb auch genau weiß, worauf es ankommt. Und wie gesagt, dieser Aufbau der Stadt damals ist als Synonym für den Gemeindeaufbau, den Gott hier im Jetzt in der Gegenwart plant und durchführt, zu verstehen. Und für diesen Psalmenschreiber kommt es nicht darauf an, dass er eine gute Figur macht. Er wird misshandelt und gedemütigt, aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, fühlt er sich als Sieger, weiß er sich als Sieger, weil Gott die Garantie für seinen Sieg ist. Und da werden die Furchen auf seinem Rücken fast ein Ehrenabzeichen, dass er nicht davon gelaufen ist, als es hart auf hart kam. Er ist nicht traumatisiert, sondern siegessicher, weil Gott ein gerechter Gott ist, der Ungerechtigkeit bestraft und ihm das Gelingen schenken wird. Und fast so ist es auch mit Jesus, an dem wir die Kreuzigungsspuren sehen. Auch für ihn sind die Ehrenabzeichen, dass er, als es hart auf hart kam, nicht davongelaufen ist, sondern er war treu, er hat bis zum Tod. Man könnte meinen, dass hinter dieser unerschrockenen Aussage hier vielleicht Stolz oder Selbst- oder Überheblichkeit zu finden ist, aber das ist nicht so. Denn in Vers 4 sehen wir, dass er ganz genau versteht, dass es der Gerechtigkeit Gottes zu verdanken ist, dass er die Stricke durchschnitten hat, mit denen die Gottlosen ihn gebunden hielten. Und wieder erkennen wir, denke ich, Parallelen zu unserem Herrn Jesus, der auch hier seinen Schatten tief ins Alte Testament vorauswirft. Viele Jahrhunderte vor seiner Ankunft sehen wir einen Mann, der auch wie Jesus von seinen Feinden misshandelt und gedemütigt wurde. Er wurde gegeißelt, deshalb die Spuren auf seinem Rücken. Aber in alledem hat er sich seinem Vater und seiner Gerechtigkeit anvertraut. Dass der Vater diese himmelschreiende Ungerechtigkeit rückgängig machen würde und Jesus am Ende den Sieg schenken würde. Und so wie Jesus vollkommen sicher war, als er ans Kreuz ging, dass er als Sieger aus diesem Konflikt mit dem Bösen hervorgehen würde, so weiß auch der Veteran hier, dass Gott ihm und ganz Zion den Sieg garantiert. Und ich denke, dieselbe Siegessicherheit dürfen auch wir mitnehmen, wenn wir uns für die Sache Gottes einsetzen, so wie der Veteran hier, wenn wir uns geistlich gesprochen ins Kampfgetümmel stürzen und dabei vielleicht nicht immer die beste Figur machen, so wie er hier. Manchmal sehen wir nicht glorreich aus. Wir triumphieren nicht. Aber trotzdem, oder gerade deshalb, können wir uns sicher sein, dass Gott als gerechter Gott seine Sache zum Erfolg führt. Es geht ja natürlich nicht um weltliche Dinge. In vergangenen Zeiten wurden Kriege im Namen Gottes geführt, sondern es geht um den Bau seiner Stadt, den Aufbau der Gemeinde, die Verkündigung des Evangeliums, Menschen zum Glauben hinzuführen, ihnen Liebe zu erweisen. Da geht es gerade um das Gegenteil. Es geht nicht um weltliches Kampfgetümmel, sondern geistliches Kampfgetümmel. Und dieser Veteran hier, der sieht genau, dass das Problem nicht die Schwachen, die wenigen haben, die die Stadt gegen großen Widerstand aufbauen wollen, sondern die Gottlosen haben das Problem. Die, die sich Gott entgegenstellen. Sie wollen seine Pläne für sein Volk zunichte machen. Und die zweite Hälfte des Psalms macht es ganz klar, dass ihr Schicksal besiegelt ist. Es wird hier schonungslos vor uns ausgebreitet, was Menschen erwartet, die Gott widerstehen. Es ist eine große Warnung für die, die das tun, aber auch eine große Zuversicht für die, die unter ihnen leiden, so wie der Veteran hier. Vers 5. In Schande sollen sie fallen und den Rückzug antreten. Sie alle, die Zion hassen. Es soll ihnen ergehen wie dem Gras auf den Dächern. Kaum sprießt es auf, da ist es schon wieder verdorrt. Kein Schnitter sammelt es auf, niemand bündelt es zu Garben. Wir haben dieses Bild schon einmal gesehen von den Garben in Psalm 126, wo der Sämann am Ende nach Hause kommt, den Arm voller Garben. Und das war ein Bild von einer reichhaltigen Ernte, was auch ein Bild für die Heimkehrer war, die das Land wieder bevölkern. Aber hier gibt es nichts zu ernten. Kein Schnitter, heißt es hier, sammelt das Gras auf. Niemand bündelt es zu Garben. Das heißt, der Erfolg von Menschen, die sich Gott entgegenstellen, der kann vielleicht beeindruckend wirken. Und vielleicht ist gerade diese Dominanz, mit der sie diesen Veteran hier gedemütigt haben und andere vermutlich mit ihm, gerade das kann uns unseren Mut und unsere Zuversicht nehmen, dass letztendlich Gottes Sieg tatsächlich gewährleistet ist. Da in diesem Lichte scheint es vielleicht, dass sie den Sieg davontragen werden. Aber wie kann Erfolg gegen Gott gelingen? Gott ist der Schöpfer. Es ist ein kurzlebiger Erfolg, ein Erfolg in diesem kurzen Leben. Aber letztendlich gehört der Triumph nicht ihnen, egal was sie Christen in dieser Welt antun, egal was hier passiert, sondern der Erfolg gehört dem Glaubensveteranen mit dem vernarbten Rücken. Es wäre nicht gerecht, wenn Gott die Gottlosen segnen würde. Und deshalb sehen wir in Vers 8, werden ihnen auch nicht die Pilger im Vorübergehen den Segensgruß zurufen. Vers 8. Und so ruft auch niemand, der vorübergeht, den Gruß, der Herr segne euch. Weil es damit die anderen in ihrem Verhalten bestätigen würde. Weil es klar ist, diese Menschen leben entgegen Gottes Willen. Und der Segen Gottes ruht nicht auf ihnen. Aber der letzte Satz ist der Zuspruch an die, die diesen Psalm hören und die sich im Vertrauen auf Gott in dieses Kampfgetümmel gewagt haben, wenn man so will. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Das ist ein großer Gegensatz deutlich. Eine Gruppe wird von den Pilgern gesegnet und der anderen wird der Segen vorenthalten. Und ich denke, als Menschen wissen wir genau, auf welcher Seite wir stehen wollen. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen, dass unser Leben gelingt. Wir wollen, dass das, was wir anpacken, gelingt. Und das wird nur geschehen, wenn wir von Gott gesegnet werden, wenn wir uns Gottes Sache zu eigen machen und ihm und uns auf seine Seite stellen. Dieser Psalm zeigt uns also, dass der Sieg nicht von denen davon getragen wird, die andere demütigen, und schon gar nicht von denen, die sich gegen Gott stellen, sondern nur wer sich bewusst und aktiv auf die Seite Gottes stellt, gerade wenn es hart auf hart geht und sich für den Aufbau der Stadt einsetzt, der wird mit allen Narben, innerlich und auch äußerlich und auch innerlich, wird am Ende mit Gott den Sieg feiern. Und der Grund ist in Vers 4, weil Gott gerecht ist. Wenn wir also auf der Siegerseite im Leben sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns auf der Seite Gottes befinden. Und dann sind wir tatsächlich, so wie im Abschluss hier, im Namen des Herrn gesegnet. Natürlich ist es heutzutage so, dass wir nicht nur, dass wir diesen Segen nicht nur für uns in Anspruch nehmen wollen, sondern wir möchten auch, dass dieser Segen sich ausbreitet. Dass die, die sich einst als Feinde Gottes verstanden haben, auf die Seite Gottes stellen. Dass sie umkehren, ihre Einstellung ändern. Und dafür, denke ich, wollen wir jetzt beten.
Psalm 130. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus der Tiefe schrei ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.
Ja, im ersten Psalm hat er noch so siegessicher geklungen und jetzt schlägt er etwas andere Töne an, unser Veteran. Aber bevor wir in den Psalm einsteigen, möchte ich doch mit einer vielleicht etwas unerwarteten Frage beginnen. Und zwar möchte ich, dass ihr euch ganz kurz mit eurem Nachbarn unterhaltet. Und zwar über die Frage, was eurer Meinung nach ist die größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit? Größte Bedrohung. Einfach ein, zwei Minuten mit dem Nachbarn unterhalten. Was habt ihr für Bedrohungen identifiziert? Sünde? Ja, dazu kommen wir gleich. Der Mensch selbst, genau. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Die Atombombe, ja. Wasserknappheit, genau, in vielen Teilen der Welt. Ihr Lehren, okay, ja. Und dann gibt's natürlich noch so kleine Dinge wie die Tsetse-Fliege oder solche Bedrohungen, die mehr Menschen umbringen, als jede Atombombe es jemals gemacht hat. Also es gibt sicherlich außerordentlich viele bedrohliche Szenarien. Ich bin noch am Lernen, wie man Deutsch spricht. Und ich denke, unsere persönliche Antwort wird sicherlich auch einen Gutteil an Subjektivität beinhalten. Und wenn wir uns den Veteran aus dem ersten Psalm in Erinnerung rufen, der hat selbst ja auch große existenzielle Bedrohungen erlebt. Und auch wenn er mit dem Leben davongekommen ist, dann haben die Feinde doch ihre Spuren auf seinem Rücken hinterlassen. Er hat sich für die Sache Gottes eingesetzt und manchmal hat es so richtig wehgetan. Und so kann es uns auch manchmal gehen. Ob äußerlich oder innerlich, wir erleben Schmerz, wir fühlen uns bedroht und vielleicht hat uns gerade deshalb auch sein siegessicherer Ton überrascht, weil wir oft nicht dieselbe Intensität an Opposition erfahren als er. Und doch waren die Bedrohungen, die er erfahren hat, selbst erlebt hat, gar nicht ganz oben auf seiner Liste bedrohlicher Umstände. Denn wenn wir Psalm 129 und 130 vergleichen, dann ging es zwar in Psalm 129 um eine äußere Gefahr, aber in Psalm 130 geht es um eine innere Gefahr, die er sehr viel ernster einschätzt. Und wir sehen die Gefahr auf den Punkt gebracht in Vers 3. Es ist die bevorstehende Begegnung mit Gott in Jerusalem, wohin er ja unterwegs ist. Vers 3, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Wer kann vor dir stehen? Wer kann vor dich kommen? Seht ihr die Gefahr? Also der Veteran hat viel hinter sich, niemand konnte ihn überwältigen. Er ist sich vollkommen bewusst, dass es der gerechte Gott war, dem er die Bewahrung und Befreiung aus der Hand der Feinde zu verdanken hatte in der Vergangenheit. Aber jetzt, wo er sich Jerusalem nähert, wo er im Tempel in die Gegenwart Gottes treten wird, da wird er sich auf einmal der Gefahr bewusst, in der er sich befindet. Denn wenn Gott Sünden anrechnet, dann kann niemand bestehen, auch er nicht. Sünde ist symptomatisch für unsere Rebellion gegen Gott und er muss sich der Tatsache stellen, dass alle rebelliert haben, auch er. Und was er also gerade als Grund für seinen Sieg benannt hat, die Gerechtigkeit Gottes, das ist jetzt für ihn die größte Gefahr, dass er nämlich selbst vor Gott nicht bestehen kann. Gott kann ja als gerechter Gott seine Sünde nicht unter den Tisch kehren, sonst wäre Gottes Gerechtigkeit nicht mehr als eine leere Worthülse. Und so ist der Pilger also auf dem Weg nach Jerusalem. Vielleicht sieht er die Stadt schon. Nächste Woche schauen wir uns schon die Psalmen an, die mit der Ankunft zu tun haben. In zwei Wochen, nicht nächste Woche. Weit ist es jedenfalls nicht mehr. Und er sehnt sich selbst nach dem Herrn. Und trotzdem wird das Projekt, seiner Pilgerfahrt scheitern, wenn Gott Sünde anrechnet. Und wir sehen hier, wie ihn diese Realisation fast zur Verzweiflung treibt. Schaut euch Vers 1 an. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme, schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann da noch vor dir bestehen, o Herr? Je nachdem, wo wir uns gerade befinden, werden wir uns vielleicht mehr oder weniger mit diesem Schreien und diesem lauten Flehen identifizieren können. Es kann sein, dass wir uns gerade unserer eigenen Sünde zutiefst bewusst sind und dann wird uns das aus dem Herzen sprechen. Und ich denke, diese Erkenntnis selbst hat schon viel Heilkraft in sich. Aber natürlich kann es auch sein, dass wir uns auf einer Wegstrecke befinden, wo uns Sieg und Triumph sehr viel deutlicher vor Augen steht als unsere Sündhaftigkeit. So wie eben gerade in Psalm 129 beschrieben. Wenn wir sehen, wie Gott allmächtig und souverän in dieser Welt wirkt, dann wird uns sicherlich eher nach Jubeln sein und weniger nach Flehen. Und ich denke, das ist okay. Jede dieser beiden Glaubenserfahrungen hat ihre eigene Zeit. Und ich denke, eine Sache, die wir hier lernen, ist aber, dass Jubeln und Flehen im christlichen Glauben doch sehr eng beieinander liegen, weil sie beide ihren Ursprung in der Gerechtigkeit Gottes haben. Aber der Veteran bleibt nicht in seiner Verzweiflung stecken, wie in einer Sackgasse. Er weiß zwar nicht wie, aber er ist sich sicher, dass Gott ihn von seinen Sünden erlösen wird. Es dauert noch viele Jahrhunderte, bis der Herr Jesus Christus für die Erlösung von seinen Sünden sterben wird, für die Sünden dieses Veterans. Aber auch das Volk Gottes, wie das im Alten Testament, wie auch heute, vertraut darauf, dass Gott für sie damals in der Zukunft sein Volk von all seinen Sünden erlösen wird. Genau das drückt sich ja in der Zukunft in Vers 8 aus. Er allein wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Und darauf will er vertrauen. Und deshalb, Vers 4, begegnet er Gott mit Hochachtung und Ehrfurcht. Doch bei dir gibt es Vergebung der Sünden, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Wenn er nicht so auf Gott hoffen könnte, dann bliebe von seiner Ehrfurcht nicht viel übrig. Hoffnung und Ehrfurcht gehören zusammen. Und dieses Paar, die Hoffnung und die Ehrfurcht, die prägen sein ganzes Leben, wenn wir uns die nächsten Zeilen anschauen. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Er hofft auf den Tag, an dem sich sein Sehnen erfüllt. Der Tag, an dem Jesus Christus diese Hoffnung wahr werden lässt. An diesem Tag erkennen wir, er konnte diesen Tag nicht sehen, aber wir erkennen, wenn wir zurückblicken, wie Gott gleichzeitig gerecht sein kann und doch unsere Sünden nicht anrechnen muss. Wie geht das? Indem er unsere Sünden Jesus anrechnet. Er ist unser Stellvertreter und durch ihn kann Gott uns das rettende Wort zusprechen, indem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Nur so kann Gott gerecht sein und uns die Sünden nicht anrechnen. Und der Pilger im Alten Testament, der ersehnt sich die, diese Erlösung. Sie liegt für ihn in der Zukunft, aber er greift sie im Glauben und im Vertrauen, dass Gott einen guten Plan für ihn hat, damit ihm vergeben werden kann. Und ohne dieses Vertrauen hätte diese Krise sicherlich das Ende seiner Pilgerfahrt bedeutet. Er kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen, denn dort hätte er das Schlimmste erwarten müssen, nämlich die Bestrafung seiner Sünden, weil Gott gerecht ist. Und diese Furcht vor dem gerechten Gott, das ist vielleicht das, warum wir Menschen oft Todesfurcht, Angst vor dem Tod empfinden. Wenn wir erkennen, dass wir selbst oftmals den Maßstäben Gottes nicht entsprochen haben, dann werde ich instinktiv eine sichere Distanz zu Gott einhalten wollen. Lieber lasse ich ihn nicht zu nah an mich ran. Lieber gewähre ich ihm keinen Einblick in mein Leben, weil er dort Dinge findet, die ihm nicht gefallen. Und als gerechter Gott muss er die bestrafen. Wenn ich aber wie der Pilger erkenne, dass Gott mein Gutes will und dass er es in Jesus Christus wahrgemacht hat, dann wird aus der Notwendigkeit der Distanz, so wie hier in Vers 6, die Sehnsucht nach Gott. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Er muss nicht mehr von Gott wegrennen. Er sehnt sich nach Gott. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass diese Sehnsucht nur ein alttestamentliches Phänomen ist, das sich mit der Person und dem Wirken von Jesus Christus erledigt hat. Aber ist das wirklich so? Ich denke, auch wir leben in einer Epoche, in der wir unsere Errettung im Glauben annehmen. Die Verheißung, an der sich der Pilger im Alten Testament festgehalten hat, ist zwar in Jesus Christus wahr geworden, Realität geworden, aber auch wir sehen Jesus nicht mit eigenen Augen, sondern wir sehen nun ihn mit denen der Augenzeugen, die seine Biografien für uns festgehalten haben und denen wir glauben. Wir glauben dem Wort Gottes und so vertrauen wir darauf, dass wir gerettet sind. Aber auch wir warten noch auf die Ankunft im neuen Jerusalem. Auch wir hoffen auf Bewahrung auf dem Weg. Wir sind errettet, aber oft erleben wir diese Wahrheit nur bruchstückhaft und wir sehen uns nach mehr. Wie wir mit dieser Sehnsucht und den Spannungen umgehen, die wir in der Gegenwart erleben, das ist Thema des dritten Psalms.
Psalm 131. Ein Wallfahrtslied. Gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn. Jetzt und für alle Zeit.
Ja, gerade haben wir über die Sehnsucht nachgedacht, die auch das christliche Leben weiterhin begleitet und die unsere Lebenserfahrung auch ein gutes Stück weit bestimmt, solange wir auf dem Weg sind. In den vorherigen zwei Psalmen wurden wir mit sehr vielen, zum Teil gegensätzlichen Emotionen und Gefühlszuständen bombardiert. Da war einerseits die Erinnerung an vergangenes Leid, andererseits die Siegessicherheit trotz dieses Leides. Und dann war da in Psalm 130 das Flehen und das laute Schreien gleichzeitig das Hoffen und Warten und eben auch das Sehnen nach Errettung und nach Gemeinschaft mit Gott. Also das ist ein Wechselbad der Gefühle, das auch uns im christlichen Leben nicht unbekannt erscheint und das uns manchmal etwas perplex zurücklassen kann. Was ist die Antwort darauf in Psalm 131? In Psalm 131 werden wir zum Kind vor Gott. Wir werden zu einem Kind, dessen Hunger gestillt ist, so tief das Verlangen nach Gottes Vergebung in Psalm 130 war, so tief ist jetzt die Zufriedenheit, dass wir geborgen bei Gott wie bei einer Mutter sind. Aus der Sehnsucht ist Zufriedenheit geworden. Und aus diesem Lärm gegensätzlicher Gefühle ist eine Ruhe gekommen, die dieser Zufriedenheit bei Gott wie bei der Mutter entspricht. Der erste Vers spielt auf Psalm 129 an. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Im ersten Psalm haben wir diese Siegesgewissheit gesehen. Niemand konnte ihn überwältigen. Und die kann zu Stolz und Überheblichkeit führen. Und gerade dem wirkt er hier entgegen. Er sagt, Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Ich lehne den Stolz ab. Ich lehne die Überheblichkeit ab. Und auf diese Art und Weise kommen hier Psalm 129 und 130 zusammen. Er nimmt sich selbst sowohl als Sieger im ersten Psalm als auch als Sünder im zweiten Psalm wahr. Und er weiß, Gott hat mir vergeben und Gott hat mich bewahrt. Die zwei sind im Gleichgewicht nebeneinander, Sünder und Sieger gleichermaßen. Und da ist die Frage, wie ist das in meinem Leben, wie ist das in deinem Leben? Stehen die zwei nebeneinander, so wie hier, oder dominiert die eine Wahrheit über die andere? Kommt die eine vielleicht zu kurz? Sehen wir uns zu sehr als Sünder und nicht genug als Sieger? Oder sehen wir uns zu sehr als Sieger und nicht genug als Sünder? Ich denke, für David, von dem kommt dieser Psalm hier ja, ist es wichtig, dass beide im Gleichgewicht stehen. Und weil er gleichzeitig Sünder und Sieger ist, deshalb hat Stolz und Überheblichkeit in seinem Herzen keinen Platz. Und deshalb wird er seine Ziele entsprechend stecken. Und in diesem Zusammenhang fallen zwei Dinge auf. Eben einerseits das kleine Kind an der Brust der Mutter, das tiefste Verlangen gestillt. In der Geborgenheit bei der Mutter ist es zufrieden, es hat Ruhe gefunden und in dieser sicheren Atmosphäre kann es sich entwickeln und gedeihen. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild ist jemand, der Verantwortung übernimmt. Jemand, der auf sein inneres Empfinden Einfluss nimmt und zwar auf eine Weise, wie es kein Kind tun könnte und auch kein Erwachsener. Oder zumindest fällt uns das manchmal selbst schwer. Wir sehen, er trifft Entscheidungen über seine Beziehung zu anderen. Er will ihn nicht mit Stolz und Überheblichkeit begegnen. Warum? Weil er weiß, dass er Mensch und Sünder ist. Dass sein Leben gelingt, kommt von Gott her. Er trifft Entscheidungen über seine Ziele und Vorhaben. Sie sollen nicht unrealistisch sein. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass seine Ziele zuallererst Gottes Ziele sind. Und seine eigenen persönlichen Ziele spielen da weniger eine Rolle. Und drittens geht er auch die innere Unruhe an, die wir im vorherigen Psalm so deutlich gespürt haben. In Psalm 130 hat er auf das rettende Wort Gottes gewartet. Und hier ist der Hunger offensichtlich gestillt. Tiefes Verlangen. Andererseits weiß er, dass Gottes stillen will und stillen wird. Er weiß, dass Gott seine Bedürfnisse gestillt hat. Und er übernimmt die Verantwortung dafür, dass dieses Bewusstsein in seinem Inneren Frucht trägt. Er selbst Seht ihr das? Er sagt, ich besänftige meine Seele. Ich habe meine Seele beruhigt. Ich tue das. Er übernimmt Verantwortung. Das ist wichtig, glaube ich. Er nimmt das Geschenk Gottes an. Ihm ist vergeben. Und er besänftigt das Getümmel oder das Gefühlsgewirrwarr, das wir manchmal im Inneren empfinden. Denn ich denke, manchmal sind wir im Wechselbad der Gefühle gefangen. Manchmal denken wir voller Verzweiflung, wie kann Gott mich noch lieben, nachdem ich schon das oder das getan habe? Wie kann Gott mich lieben, wenn mir die Leute um mich herum klar machen, dass ich überhaupt nicht liebenswert bin und auch nicht willkommen bei ihnen bin? Vielleicht fühle ich mich nicht als Sieger, sondern als Verlierer, weil bestimmte Dinge in meinem Leben einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Die Dinge gehen schief und ich denke, ich bin ein Verlierer. Und all diese Selbsteindrücke, die wir manchmal so von uns haben, falsche Eindrücke vor allem auch, die bewirken auch etwas in uns. Die bewirken, dass wir nicht den Frieden, nicht die Ruhe finden, die hier beschrieben wird. Und die Lösung, wo finden wir die Lösung? Finden wir sie darin, dass sich die Dinge um uns herum so ändern, dass sie erträglicher für mich werden? Na, sicherlich nicht, darauf geht der Psalm hier nicht ein. Sondern die Lösung liegt darin, dass ich selbst die Verantwortung für meine Gefühle übernehme, dass ich an ihnen arbeite, dass ich Entscheidungen treffe, indem ich mich daran erinnere, dass Gott durch Jesus Christus meine tiefste Sehnsucht schon gestillt hat. Ich bin wie ein gestilltes Kind an der Brust Gottes, wenn man so will. Meine Verlangen sind gestillt. Das ist die Realisation, die hier Frieden gibt, Zufriedenheit. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir aus diesem Psalm mitnehmen können. Gerade wenn es in uns manchmal auf und ab geht und die Gefühle mit uns spielen und Frust mit reinkommt, wir uns vielleicht als Verlierer im Leben fühlen oder auch als Sieger, wenn wir wissen, dass Gott uns mit dem beschenkt hat, was wir brauchen. Egal wie unser Leben verläuft, nach Plan oder nicht nach Plan, dann können wir doch auf den Herrn hoffen. Und das ist der Aufruf hier in Vers 3. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit.